Daniel hat uns am letzten Sonntag in dieses Thema mit reingenommen. Welches Bild von Gott hast du? Ist er dieser Kuschelgott, dieses Kuscheltier? Oder ist er ein Gott, wo wir eigentlich kein Recht haben, ihm vorzuschreiben, wie er tickt, wie er ist, was er tut und was er nicht tut? Wie ein Löwe. Und er hat das uns vor Augen gemalt und hat gesagt, wenn Gott heilig ist, wer bin ich denn, dass ich ihm vorschreiben kann, was er zu tun hat und zu lassen hat? Das war das Thema am letzten Sonntag. Und er hat uns gesagt, ich, Frank, ich als Mensch, ich bin nicht heilig. Und ich kann nicht mal in die Nähe von diesem Gott kommen, von diesem Löwen. Und dieser Gott hat sich auf den Weg gemacht, wie wir es heute Morgen gehört haben, durch Täler, durch Höhen, durch Tiefen, wie wir es gesungen haben. Und dann ist etwas passiert, dieser heilige Gott hat die Unheiligen berührt, durch seinen Sohn. Und wenn du das in deinem Leben gemacht hast, und da haben wir aufgehört am letzten Sonntag, wenn du das in deinem Leben gemacht hast, dass du verstanden hast und gesagt hast, ich kann nicht mal in die Nähe von so einem Löwen kommen, keine Chance. Aber weil Jesus meine Schuld getragen hat, mich befreit hat von der Sünde, ist diese Mauer weg und ich kann in die Nähe Gottes treten, weil das passiert ist. Und dann bist du ein Heiliger und da haben wir aufgehört am letzten Sonntag. Und heute ist die Frage, lebst du so, dass du immer mehr der wirst, der du bist? Werde, was du eigentlich schon bist. Wenn wir sagen, wir sind Heilige, dann ist das ein Thema. Aber leben wir auch so? Und ich habe einen Bibeltext ausgesucht aus 1. Petrus 1, ab Vers 13. Den lese ich uns vor. Darum seid wach und haltet euch bereit. Bleibt nüchtern und setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die Gott euch schenken wird, wenn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint. Lebt als gehorsame Kinder Gottes und nicht mehr nach euren selbstsüchtigen Wünschen wie damals, als ihr die Wahrheit noch nicht kanntet. In dem ersten Vers, in dem Vers 13, da lest ihr etwas, wo es hingeht, von einem Ziel. Wo geht es hin? Wenn Jesus einmal sichtbar kommt, er ist noch nicht da, aber er wird kommen. Und diesen Löwen werden wir erleben. Ansonsten ist unser Glaube nichts wert. Wenn wir daran glauben, dass Gott der Schöpfer dieses Universums ist, dann werden wir das einmal erleben. Und auf dieses Ziel sind wir ausgerichtet. Und im Vers 14 steht dann, weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht. Wenn du Gottes Kind bist und wenn du gesagt hast, ich glaube an diesen lebendigen Gott, ich glaube daran, dass Jesus meine Schuld bezahlt hat, dann bist du ein Kind Gottes. Dann bist du in den Augen Gottes ein Heiliger. Und wenn das so ist, dann gehorch ihm. Gehorch ihm und lebt nicht mehr so wie früher. Und hier dann dieses Beispiel, als ihr euch von euren Leidenschaften habt beherrschen lassen. Und in Vers 15 steht dann, der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Wer spricht dich heilig? Wer? Nicht ich. Nicht irgendjemand anders aus dieser Gemeinde, der heilige Gott, Vers 15, 1. Petrus 1, Vers 15. Gott spricht Menschen heilig. Wann? Wenn sie ihre Schuld bekannt haben und gesagt haben, das, was Jesus für mich am Kreuz getan hat, das nehme ich für mein persönliches Leben in Anspruch, weil sonst kann ich ihm nie unter die Augen treten. Das werden wir nicht ertragen und das wirst du nicht überleben. Geh mal in den Löwenkäfig. Wir haben diesen Bibelvers vor 2 Wochen, den habe ich euch vorgelesen aus Hebräer 12, die ersten Verse, wo es um das Thema Laufen und Marathon geht. Sich anstrengen und dranbleiben. Und in Vers 14 steht dann, in Hebräer 12, Vers 14, bemüht euch um Frieden mit allen in der Gemeinde und darum, dass ihr heilig seid und euer ganzes Leben Gott gehört. Und jetzt kommt's. Wer das versäumt, wird den Herrn nicht zu sehen bekommen. Wir werden an diesem Ziel nicht ankommen, wenn wir das Thema Heiligung nicht auf die Reihe kriegen. Und am letzten Sonntag haben wir diese Reihenfolge gesprochen. Das erste ist, dass jemand zu uns sagt, weil ich dazu Ja gesagt habe, dass ich dieses Opfer, was Gott für mich getan hat, dass ich das annehme und dass ich von dem Zeitpunkt an ein Heiliger bin. Und die Bibel sagt, Heilige, das sind Menschen, die sind rausgerufen, abgesondert. Das haben wir auch letzten Sonntag gehört. Da hat sich etwas getan. Wir haben eine andere Struktur, wir leben ein anderes Leben. Und wenn wir ein Heiliger sind, dann ist dieser Anspruch richtig hoch, oder? Ihr kennt das alle, es gibt Menschen, die werden so als Heilige tituliert. Da ist der Level so hoch, da denke ich, Frank, das wirst du nie hinkriegen, was die in ihrem Leben geschafft haben. Der Mantel ist einfach zu groß. Die Klamotten passen mir nicht. Aber wenn du als Kind geboren wirst in eine Familie, dann wirst du nicht als 56-jähriger Mann in die Familie Lotter geboren. So wie ich heute bin, war ich nicht als Baby. Aber von dem Zeitpunkt der Geburt an, ich kann euch meine Geburtsurkunde zeigen, Frank Erich Lotter, geboren am 29.09.1962 im Jungstilling-Krankenhaus in Siegen. Von dem Zeitpunkt an habe ich diesen Namen getragen, gehört zu dieser Familie, aber ich habe damals anders ausgesehen. Ich habe manche Dinge anders gemacht. Ich habe viele Dinge falsch gemacht. Aber ich war immer Kind meiner Eltern. Immer. Manches hat sich geändert, manches hat wehgetan. Und so ist das mit dem Thema, wenn du heilig bist auch. Wenn du die Entscheidung getroffen hast und du hast diese Hand von diesem Jesus genommen, dann bist du ein Heiliger, auch wenn du noch viele Fehler machst. Diesen Status hast du. Und die Frage, die wir uns heute Morgen ja stellen wollen, ist, wie kriegen wir das denn aber hin, jetzt so zu leben in dieser Familie der Heiligen? Heiligung ist nicht etwas, wo es auf einmal einen großen Knall gibt und dann ist das alles in Ordnung. Die Bibel beschreibt an vielen Stellen das Thema unseres Lebens so, dass es ein Prozess ist, dass da Bewegung drin ist, dass da Veränderung passiert. Und die Bibel spricht das auch ganz klar aus und sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Das ist eigentlich eine ganz einfache Checkliste, die jeder an sich überprüfen kann. Sehe ich in meinem Leben Veränderung? Die Bibel nennt es manchmal auch Frucht. Wachse ich an der einen oder anderen Stelle? Ansonsten ist das vielleicht so, als wenn wir kein Gehirn mehr haben, aber noch auf der Intensivstation leben. Und die Maschinen sind alle noch an. Aber wir leben nicht mehr, weil da kein Geist drin ist. Und ich denke, wir müssen immer mehr verstehen, dass wenn wir um dieses Thema Heiligung oder über das Thema Heiligung nachdenken, dann geht es darum, dass wir diesen Status haben. Aber Frank, der zur Familie Lotter gehört, der hat immer noch einen Weg vor sich. Aber meine Eltern haben mich immer noch lieb. Auch wenn ich ihnen manches Schmerzliche mitteilen musste. Aber sie lieben mich immer noch. Und so ist das mit Gott auch. Glaubt ihr an Gott? Glaubt ihr an Gott? Das ist schön. Das macht der Teufel auch. Der glaubt auch an Gott. Aber streicht mal diese 2 Buchstaben an. Glaubt ihr Gott? Vertraut ihr Gott in eurem Leben? An Gott glauben viele. Da machen viele einen Haken hinter. Aber Gott vertrauen, das ist was ganz anderes. Das hat einen ganz anderen Lebensinhalt zur Folge. an Gott glauben, machen viele. Aber glaube ich Gott, vertraue ich ihm? Setze ich mich diesem Prozess aus? Hebräer 12, Vers 14. In einer anderen Übersetzung steht, jagt der Heiligung nach. Das ist ein Prozess. Das ist wie Laufen. Immer wieder ein Schritt vor den anderen. Alles andere macht wenig Sinn. Und das ist ein Prozess, der lebenslang andauert. Bis wann? Bis wir am Ziel angekommen sind. Ja, wir gehören zu dieser Familie Gottes. Aber wir haben noch eine Wegstrecke bis dahin vor uns. Und wir haben noch Höhen und Tiefen vor uns, unser Leben lang. Und auf dem Weg dahin wachsen wir immer mehr in diese Klamotten rein, die Gott uns angezogen hat. Und wo du manchmal denkst, das kriege ich alles nicht hin. Nicht lügen, Vater und Mutter ehren, ehrlich sein. Wie geht das? Das ist jeden Tag immer wieder Kampf. Vielleicht hast du Muster in deinem Leben, wo du mit kämpfen musst und arbeiten musst. Jeden Tag immer wieder neu. Jeden Tag einen kleinen Sieg erringen, um auf diesem Weg weiterzukommen. Das Volk Israel im Alten Testament hatte eine Gefangenschaft hinter sich. Und Mose hat das Volk Gottes aus der Gefangenschaft geführt. Und 40 Jahre sind sie ja in dieser Wüste umeinander gelaufen. Was waren sie in diesen 40 Jahren? Immer Volk Gottes. Immer. Und Gott hat ihnen beigebracht, in den 40 Jahren ihm zu vertrauen. Vertraut mir in dieser Wüste. Ich sorge dafür, dass ihr genug Essen bekommt. Vielleicht steht ja nicht gerade ein McDonald's um die Ecke, aber ich sorge dafür, dass ihr durchkommt, dass ihr ankommt. Ich sorge dafür, dass ihr ein Land einnehmen werdet, was ich euch versprochen habe. Dafür werde ich sorgen. Und sie haben in den 40 Jahren wahrscheinlich unwahrscheinlich viele Frustrationen erlebt. Rauf und runter und wie weit ist es denn noch? Aber sie waren immer Volk Gottes. Und sie haben dann diese Glaubenserfahrung gemacht. Aber es hat nicht auf einmal Bäm gemacht und dann war alles gut. 40 Jahre hat Gott sie trainiert und an jedem Tag durften sie etwas dazulernen. Und Heiligung ist auch so ein Prinzip dazuzulernen. Dazuzulernen. Also wir machen jetzt nicht die Gemeinde sauber, nicht, dass einer gedacht hat, da haben die ja jetzt vergessen, die Reinigungs- und Putzmittel vorne stehen zu lassen. Aber Heiligung hat ganz viel damit zu tun, mal sauber zu machen. Mal wieder das Alte vielleicht abzuwaschen, damit das rauskommt, wer wir eigentlich sind. Und es gibt immer unterschiedliche Mittel, die man ja auch im Haushalt so benutzen kann, die dann wirken. Manche sind ein bisschen aggressiver. Die braucht man auch, damit die Oberfläche mal wieder sauber wird. Und manchmal braucht man vielleicht sogar einen Dampfstrahler, damit mal der Dreck runterkommt. Und ein Satz, den ich mir gemerkt habe von unserem Pastor aus Lübeck, wo ich groß geworden bin, wo wir auch mal über das Thema Heiligung gesprochen haben. Er hat immer gepredigt und hat gesagt, Heiligung ist Erkennen und Ablegen. Erkennen und Ablegen. Wieder was Neues dazulernen, sich damit beschäftigen. Frank, ist bei mir noch alles in Ordnung? Lass es sein. Das, was gut ist, bau weiter aus. Aber dien diesem König, dem du dein Leben anvertraut hast. Und wenn ihr einen Satz mitnehmen wollt von heute, wie funktioniert Heiligung? Erkenn die Dinge und wenn sie schlecht sind, leg sie ab. Heiligung, wie mache ich das? Ich habe nachher noch eine kleine Checkliste mitgebracht, aber wie mache ich das eigentlich und was hindert uns daran? Und ich habe vor 2 Wochen dieses Thema schon mal kurz angesprochen, wenn wir über das Thema Ursache und Wirkung nachdenken. Wenn wir ein gutes Ergebnis wollen, das wollen wir so oft. Wir wollen oft gute Ergebnisse. Wir wollen oft, dass es uns gut geht. Wir wollen oft, dass wir eine gute Ehe haben. Wir wollen eine gute Gemeinde, wir wollen gute Beziehungen. Aber das ist die Wirkung. Das ist die Wirkung. Das ist die Wunschliste. Die Ursache, wie wir da hinkommen, warum das vielleicht nicht funktioniert, ist mein Verhalten. Verhalte ich mich so, dass ich diese Wirkung erziele, dass ich dieses Ziel erreiche? Verhalte ich mich so? Verhalte ich mich so, dass Familie gelingen kann? Verhalte ich mich so, dass Gemeinde gelingen kann? Verhalte ich mich so, dass Ehe gelingen kann? Das ist schon anspruchsvoller. Und das Verhalten, damit sich das ändert, hat immer die Ursache in meinem Denken. Das, was du denkst, das wirst du höchstwahrscheinlich tun. Oder jemand anders steuert dich. Thema Werbung. Aber das, was du wirklich willst, das musst du vorher mal gedacht haben. Und da setzt Gott an. Gott will dein Herz. Er will keine Show. Gott will dein Herz, deine Gedankenwelt, deinen Geist. Den will er haben. Und wenn er den hat, dann kann sich dein Denken ändern. Und wenn sich dein Denken ändert, dann kann sich dein Verhalten ändern. Und dann sind wir beim Thema Heiligung. Wenn du das nicht so machst, dann läufst du in einem Hamsterrad. Dann machst du das vielleicht, weil alle anderen das toll finden oder weil das wichtig ist oder weil das gerade modern ist oder in ist oder keine Ahnung. Aber dann machst du das nicht, weil du verstanden hast, dass Gott derjenige ist, der dein Antrieb und deine Motivation in deinem persönlichen Leben ist. Wenn ich mich ändern möchte in meinem Leben, gibt es einige Punkte, die mir wichtig geworden sind in meinem Leben und die findet ihr oft auch in der Bibel. Nähe. Ich glaube, wir können uns schlecht ändern, wenn wir ganz alleine sind. Wenn ich an dem Thema Heiligung arbeiten will und immer der Mensch, der werden will, der ich eigentlich schon bin für Gott, dann werde ich mich schwer tun, wenn ich das ganz alleine mache. Und immer mehr Essenstische gibt es ja auch gar nicht mehr. Ein Beispiel. Es gibt nicht mehr dieses gemeinsame Sitzen zu Hause, wo man sich mal austauscht, als Ehepaar oder als Familie, um einfach im Gespräch zu bleiben. Wie war denn der Tag? Hast du Probleme gehabt? Wie ist es gelaufen? Das wird immer schwieriger. Und wir müssen uns schon langsam überlegen, wo haben wir dann noch so unsere Treffpunkte, um diese Nähe zu leben? Weil ich glaube, das ist wichtig. Auch für Ehepaare, dass man sagt, wo haben wir denn unsere Zeit, wo wir uns noch austauschen können, wo der andere sagen kann, das hat mir nicht gefallen, aber das hat mir gefallen. Wie mache ich das weiter konkret? Indem ich Unstimmigkeiten auch mal direkt kläre. Die Bibel ist da sehr direkt, Matthäus 18. Wenn du ein Problem hast mit einem Bruder oder einer Schwester, dann geh direkt hin. Poste das nicht in Facebook, steht da nicht drin. Schreib keinen Artikel in der Frankenpost, steht da auch nicht drin. Wenn es ein Problem gibt oder nicht weißt, wo kommt das her oder wo kommt der Gedanke her oder irgend so ein Thema, dann geh da hin. Klär das bitte an der Quelle. Sorg dafür, dass keine Gerüchteküche entsteht. Und die Bibel ist in vielen Themen, die unser Leben betreffen, was ja mit Heiligung ganz viel zu tun hat, sehr klar. Und das kann ich auch nur machen, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich auch mal hier und da meine Masken fallen lasse und sage wirklich, wie es mir geht, meine Wunden zeige. Und wenn ich mit mir selber oder wenn ich selber mir Gedanken mache über meine Gewohnheiten und meine Muster. Du kommst über bestimmte Themen in deinem Leben nicht hinweg, wenn du nicht bestimmte Muster entdeckst, warum du viele Dinge immer wieder tust und die dir nicht gefallen. Ich glaube, da muss sich jeder mal mit beschäftigen. Wo kommt das eigentlich her? Warum komme ich über ein bestimmtes Thema nicht hinaus? Mein Thema war das Alkohol. Warum musste ich immer wieder zu dieser Flasche greifen? Das war ja nicht die Sucht. Das hat ja ein anderes Thema bei mir gegeben, womit ich nicht zurechtgekommen bin. Ich weiß nicht, welche Muster du in deinem Leben hast, bestimmte Gewohnheiten, wo du sagst, das ist da immer wieder drin und ich komme da nicht drüber hinweg. Und glaub mir, das wirst du schlecht alleine hinkriegen. Du musst dich irgendwo mal öffnen, wo du sagst, Mensch, ich mach da mal auf. Ich möchte gerne auf diesem Weg, dass ich mehr der werde, der ich eigentlich bin für Gott, da möchte ich etwas tun. Baut euch so ein, so eine Checkliste ruhig mal auf für euer Leben, wo ihr immer mal wieder sagt, ich gucke mir mal mein Leben an in verschiedenen Bereichen. Ich habe euch das mit meinem Aufkleber erklärt, wo ich einfach gesagt habe, so wie die Räder beim Auto nach 50 oder 100 Kilometern mal wieder nachgezogen werden müssen, mache ich einfach auch mal so eine Kurzinventur immer wieder in meinem Leben, bevor mir mein Leben um die Ohren fliegt. Und ich möchte eigentlich immer wieder der werden, der ich für Gott bin und mich da rein gestalten lassen. Und wenn ihr Kinder Gottes seid, dann habt ihr eigentlich das beste Warnsystem schon in euch drin. Ich glaube, der Heilige Geist erinnert uns rechtzeitig an Dinge, die nicht okay sind. Wenn Dinge falsch laufen in meinem Leben, und ich wusste das Thema Alkohol schon Jahre, bevor meine Frau mich darauf aufmerksam gemacht hat, ich wusste, es ist falsch. Und ich glaube, der Heilige Geist, wir als Kinder Gottes haben den Heiligen Geist, er möchte uns rechtzeitig davor warnen, falsche Wege zu gehen, falsche Dinge zu verbreiten oder zu reden. Und schärft dieses wichtige Werkzeug, Heiliger Geist, in euch drin. Schweigt ihn nicht tot. Das sind oft unangenehme Themen, die er anspricht. Aber glaub mir, du wirst keine Befreiung erleben, wenn du dich mit diesen Themen nicht beschäftigst. Ja, das tut weh, das ist schwierig. Du hast vielleicht noch einen Weg vor dir, wo du dich echt durchkämpfen musst. Aber Befreiung ist etwas, was du wirklich dann erleben kannst. Und Jesus ist jemand, wenn wir über dieses Thema Heiligung sprechen, der uns nicht gesagt hat, wir müssen die perfekten Ergebnisse bringen. Das finde ich nirgends in der Bibel. Da steht nicht drin, dass Gott uns eine Checkliste gegeben hat, wie toll wir sein müssen. Das hat Jesus auch nicht gemacht, das hat er auch nicht gelebt. Wenn ihr die 12 Jünger anguckt, das waren echt nicht die tollsten. Aber er hat sie ausgewählt und hat sie trainiert. Aber was Jesus gemacht hat, er hat uns Menschen einen Weg gezeigt, wie wir immer mehr in dieses Bild reinwachsen können, wie wir wachsen können, wie wir uns verändern können, wie wir uns verbessern können. Das hat Jesus gemacht. Aber er verachtet uns nicht, er liebt uns. Heiligung ist ein Thema, das betrifft mich und das betrifft Gott. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich Gottes Teil und was ist mein Teil? Gottes Teil ist, er spricht mich heilig. Das macht er. Ich kann einwilligen, ich kann Ja sagen. Aber dass ich das werden darf, das ist Gottes Teil. Er ist derjenige, der mich immer wieder aufbaut. Er ist derjenige, der mir immer wieder neu vergibt. Aber, jetzt kommt's, er ist auch derjenige, der mich immer wieder neu fordert. Wenn du heute Morgen entscheidest und sagst, ich möchte dieses Thema Heiligung mehr leben, Gott, ich habe das verstanden. Du bist viel mehr als dieser Kuschelteddy. Du bist heilig. Wenn ich vor dich treten müsste, ich würde ausgelöscht. Ich darf das nur erleben, weil ich diese Vergebung von Jesus in meinem Leben angenommen habe. Und wenn du so ein Gebet sprichst, dann kann ich dir garantieren, dann schnall dich an. Gott wird dich fordern. Gott sucht Menschen, die auf dieser Erde für ihn kämpfen. Die Menschen finden, die ihn noch nicht kennen. Geht hin in alle Welt. Das waren die letzten Worte, die Jesus gesprochen hat. Und dieser Auftrag ist ihm wichtig. Und ich glaube, das ist der einzige Grund, warum wir als Christen ja noch hier sind. Ansonsten könnte er uns ja in seinen Himmel beamen. Was soll ich hier noch? Ich habe mich doch für ihn entschieden. Aber wenn du dieses Gebet sprichst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann fordert Gott dich immer wieder neu heraus und bringt dich immer wieder an eine Grenze, wo du merkst, da ist mein Glaube jetzt gefordert. Gehe ich jetzt aus dem Boot raus oder bleibe ich im Boot sitzen? Vertraue ich Gott, diesen Schritt zu tun, oder vertraue ich nur auf meine Kraft? Und mein Teil ist, ich willige immer wieder ein. Gott zwingt uns nie. Wir werden im Himmel nur Freiwillige erleben. Gott hat uns so geschaffen. Frag mich nicht, warum. Das weiß ich auch nicht. Er hat uns nicht als Marionetten gemacht. Gott kennt dieses Prinzip Freiwilligkeit und er hat uns so geschaffen, von den ersten Blättern der Bibel an. Keine Ahnung, warum Gott diesen blöden Baum da reingesetzt hat. Ich weiß es nicht. Muss ich auch nicht wissen. Ich bin nicht Gott, so wie Daniel letzten Sonntag gesagt hat. Was habe ich für ein Recht? Entweder ist er Gott und er kann machen, was er will. Aber ich darf einwilligen. Und die Frage, mein Teil, will ich immer nur Wunder sehen, wo Gott Dinge regelt und alles toll macht und alles gut macht? Oder will ich Heiligung leben? Und ich fange bei mir an. Und ich frage mich, Gott, wo ist die Stelle in meinem Leben, wo du mich verändern willst? Wo meine Baustelle ist und wo ich von dir Befreiung brauche? Und wo ich Männer und Frauen an meiner Seite brauche, um da rauszukommen? Zeig mir die Stelle. Ich will ab jetzt, ab heute. Und beim Thema Heiligung, was hilft uns noch, wenn wir auf Dinge schauen können, die gut gelaufen sind? Das ist das Thema Vorbilder. Hast du Vorbilder? Ich sag dir eins, bei uns in der Firma ist es oft so, da gibt es das Thema so Best Practice, da guckt man hin. Das sind die Firmen, die wirklich toll sind, die gut sind. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich ein blöder Spruch. Wenn du zu den Leuten guckst, die Best Practice machen, dann bist du immer der Zweite. Du wirst nie besser sein, weil irgendeiner ist immer vor dir. Gucken wir doch auf den, der es wirklich gut weiß. Das ist unser erstes Vorbild, unser Vater im Himmel und Jesus, der auf dieser Erde gelebt hat. Und glaubt mir, wenn ihr die Bibel untersucht und mit dieser Frage reingeht ins Neue Testament, wie hat Jesus das denn gelebt? Wie ist er mit Menschen umgegangen? Welche Menschen waren das, die er so immer wieder aufgebaut hat? Werdet ihr viel, viel finden. Mose hat jemanden umgebracht, aber hat das Volk Gottes aus der Gefangenschaft geführt. Ein Mörder. Gott hat ihn benutzt. Elia, Jeremia, die waren beide von der Persönlichkeit nicht so gut drauf. Heute würde man sagen, die haben echt depressive Phasen gehabt. Die wollten die Sachen hinschmeißen. Ich sag's mal mit meinen Worten, was soll das alles noch? Warum schickst du mich dahin, Gott? Jeremia war so weit, dass er eigentlich selbstmordgefährdet ist, wo er gesagt hat, Gott, lass mich sterben. Der war am Ende. Aber Gott hat ihn gebraucht. Ein David im Alten Testament, der große Held, mit einem Stein schlägt er diesen Goliath und sorgt für einen Sieg und ist doch irgendwann am falschen Ort zur falschen Zeit, guckt in die falsche Richtung und sieht eine tolle Frau. Schläft mit ihr und reißt damit erstmal alles in die Tiefe. Und doch ist er derjenige, von dem wir heute die Psalmen haben, der mit diesem Schmerz leben musste und an einem Punkt war, wo er gesagt hat, Gott, es geht nicht weiter, ich muss da irgendwie wieder rauskommen. Und das können wir heute in vielen Psalmen lesen, wie das in seinem Leben passiert ist. Petrus war ein gewalttätiger Jünger. Habt ihr das gewusst? Der hat einem das Ohr abgeschlagen mit seinem Schwert. Weiß ich nicht, was die Frankenpost schreiben würde, wenn wir so drauf wären hier als Gemeinde. Also die Aufmerksamkeit hätten wir. Und trotzdem ist Petrus einer, wo es heißt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die mir besonders gut gefallen, das sind die Heiligen, sage ich jetzt mal, die nicht immer in der vordersten Front stehen. Wir finden viele Männer und Frauen in der Bibel, die nicht diese großen Taten getan haben. Aber die ein Leben gelebt haben, das Gott die Ehre gegeben hat. Wenn Josef damals nicht gewesen wäre als Mann und wenn er gesagt hätte zu Maria, Ich bin raus aus der Nummer. Also das mit diesem ungeborenen Kind und was du mir da erzählst, die Geschichte, keine Ahnung, was du geraucht hast. Ich bin draußen. Ich gehe. Das mache ich nicht mehr mit. Was hat Josef gemacht? Er ist treu geblieben. Für mich sind solche Menschen die Menschen oft so in der zweiten und dritten Reihe, wo Gott seine Fäden zieht, die du gar nicht so siehst. Aber wenn sie nicht da gewesen wären, würden wir vieles gar nicht sehen und erleben. Das ist auch heute noch oft so. Menschen in der zweiten und dritten Reihe. Die Witwe, wo Jesus sitzt an diesem Opferkasten und die, keine Ahnung, irgendwie ein paar Cent reinwirft. Und die anderen, die da so viel Geld reingeschmissen haben. Und wo Jesus ihnen dann erklärt, die Witwe hat viel mehr gegeben. Wisst ihr, viele geben viel, aber halten auch viel zurück. Und sie hat von dem wenigen, was sie hatte, so viel gegeben. Das sind für mich die Leute in der zweiten und dritten Reihe. Sie hat nicht irgendwelche großen Taten vollbracht. Aber sie war unterwegs mit ihrem Gott. Paulus, jemand, der Christen verfolgt hat, dafür gesorgt hat, dass Christen umgebracht werden. Und wahrscheinlich, keine Ahnung, warum Gott das so gemacht hat, aber wahrscheinlich wäre er nicht alleine auf die Idee gekommen und hätte sich zum Christsein bekehrt. Also Gott musste mal ein bisschen härter eingreifen, wenn ihr die Geschichte lest, dass er ja blind geworden ist. Also der hat echt eine harte Bekehrungsgeschichte hinter sich. Aber mit der gleichen Entschlusskraft ist dieser Mann nachher zu dem geworden, wie wir ihn kennen aus der Bibel, wo er über 30.000 Reisekilometer hinter sich gebracht hat. Warum? Um dieses Evangelium weiterzubringen, damit Menschen das hören dürfen. Heilige. Und Heilige gibt es nicht nur in der Bibel, es gibt wahrscheinlich auch in eurem Umfeld Menschen, wo ihr sagt, die sind mir Vorbild. Da kann ich was lernen. Und Vorbilder sind so, so wichtig. Manchmal ist es so, dass wir die gar nicht in unserer direkten Umgebung haben. Ich habe heute Morgen einige Beispiele mitgebracht. Wenn euch das interessiert, ich habe ein paar Bücher da heute Morgen mal hingelegt. Und zum Schluss der Predigt möchte ich euch die mal nennen, weil das ein sehr praktisches Thema ist, wie sowas in unser Leben auch reinwirken kann. Die Priorität hat Gott, Jesus, die Bibel, definitiv. Aber mir hat in den letzten Jahren unwahrscheinlich viel geholfen, wie Menschen mit Themen umgehen. Reinhard Schwarz, der das Buch der anonymen Alkoholiker geschrieben hat, Lebensfahrschule, das hat mir ab 2008 so sehr geholfen, weil er da drin beschrieben hat, wie das funktionieren kann, dass man ein Leben ohne Sucht leben kann, dass man ein Leben ohne Alkohol leben kann. Wenn ihr mir gesagt hättet, ich werde mal 10 Jahre keinen Alkohol trinken, ich hätte gesagt, okay, nie im Leben, es geht. Man fällt vielleicht hin, steht wieder auf, aber es geht. Das Buch kostet heute 160 Euro, könnt ihr nicht mehr kaufen. Ich verkaufe es auch nicht, aber ihr kriegt es nicht unter 160 Euro bei eBay. Henry Cloud, Psychiater aus Amerika, bin ich vor Jahren darauf aufmerksam geworden. Und er hat eine bewegende Lebensgeschichte hinter sich. Er wollte eigentlich Profi vom Golf werden. Das war sein großer Traum. Da hat er alles dran gesetzt und ist in eine tiefe Lebenskrise abgestürzt, war total am Boden. Und ein Ehepaar aus der Gemeinde hat sich um ihn gekümmert. Er war total kaputt. Und hat sich dann entschieden und hat Psychologie studiert. Und heute ist er Christ und Psychologe. Und er verbindet beides und schreibt Bücher. Und eins, was mich angesprochen hat, geh niemals zurück. Never go back. Gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Wenn du den Fehler einmal machst, ist das schlimm. Wenn du ihn zweimal machst, ist das noch schlimmer. Aber wenn du ihn fünfmal machst, dann musst du dir überlegen, was ist in deinem Leben nicht okay. Und die Themen hat er behandelt und mir hat es geholfen. Und er betrachtet das aus der Sicht der Bibel, wo viele gute Dinge drin sind und übersetzt das in unser tägliches Leben. Irwin McManus hat 2007 ein Buch geschrieben, Wildes Christsein. Wisst ihr, Wir sind echt viel zu brav. Wir sind echt viel zu brav. Als ich das Buch gelesen habe, das ist jetzt über 10 Jahre her, da habe ich gedacht, der Mann spricht mir aus dem Herzen. Wir sind echt viel zu brav. Das, was Jesus seine Jünger gelehrt hat, er hat nicht gesagt, gründet irgendwelche Strukturen oder Brüdergemeinden oder Baptisten oder wie auch immer. Christsein ist eine Bewegung. Christsein steht für Werte. Christsein hat was mit diesem Löwen zu tun. Und er hat ein Beispiel in seinem Buch, das hat mich stark beschäftigt, auch für unsere Familienphase. Er hat einen Sohn, der heißt Aaron. Und an einem Tag spielt Aaron, der war damals 4 Jahre alt, und steht oben auf dem Haus, 4 Meter hoch. Und seine Frau steht 5 Meter daneben. Und Aaron ruft zu seinem Vater, Papa, ich spring! 4 Meter. Und er guckt zu seiner Frau und er weiß genau, was sie jetzt denkt. Sag ihm, er soll nicht springen. Viel zu gefährlich. Das kann man nicht machen. Und Aaron McManus sagt, ich wusste nicht, was ich machen soll. Weil ich bin meinem Herzen gefolgt, weil ich meinen Kindern beibringen will, manchmal musst du ein Risiko eingehen. Und du kannst deinem Vater vertrauen. Und Aaron sagt, okay, spring. Und sein Sohn nimmt Anlauf. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass er auch noch Anlauf nimmt. Und er fängt ihn auf. Und dieses Beispiel ist mir, das ist jetzt über 10 Jahre her, das hat sich so eingebrannt bei mir, dass ich damals gesagt habe, so möchte ich Familie leben. Und wisst ihr, wir hatten auch viele Situationen, wo es darum ging, wo Birgit gesagt hat, das ist zu gefährlich. Ja, manches ist gefährlich. Dennis fährt downhill. Manche wissen das. Ja, das ist gefährlich. Aber wisst ihr, wenn wir nicht den Mut haben, Grenzen zu überschreiten, dann werden wir auch nie erleben, dass es einen himmlischen Vater gibt, der mich auffängt und der da ist. Und das ist mein Bild von Christsein. Glaubt mir, wir sind oft viel zu brav. Wir müssen in unserem Herzen diesem Löwen folgen. Und das hat nichts mit Kirche zu tun, sondern das hat etwas damit zu tun, dass wir Heilige sind und heilig leben wollen. David Merrill hat ein Buch geschrieben, warum Männer nicht in den Gottesdienst gehen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ist schon ein paar Jahre her. Da fehlt das Abenteuer. Nur im Gottesdienst sitzen, wo sind die Schlosser, wo sind die Schmiede, wo sind die alle mit solchen Oberarmen? Ich sehe sie nicht. Und er macht eine Männerarbeit in Alaska. Und die sind auch so ein bisschen anders drauf. Und manche wissen es. Ich bin jetzt bei den 4M, 4 Musketieren mit unterwegs. Und das ist etwas, was wir im Moment erleben dürfen. Männer suchen Abenteuer. Nicht alle. Aber da tun sich Türen auf, wo wir Männer erreichen, die hätten wir wahrscheinlich hier im Gottesdienst nicht erreicht. Wir starten am Donnerstag um 22 Uhr im Thüringer Wald mit 260 Männern, die gesagt haben, ich mache so ein Charakterwochenende mit. Ich gebe meine Uhr ab, ich gebe mein Handy ab, ich trinke keinen Kaffee, ich trinke keinen Alkohol. Ich vertraue mich euch an für 72 Stunden und möchte diesem Gott neu begegnen. Es wird um die 0 Grad werden. Ja, es ist ein bisschen kalt im Zelt. Aber wir wollen lernen, mutig zu sein, Grenzen zu überschreiten, unsere Berufung zu leben, nach vorne zu gehen. Meine Vorbilder, meine Frau. Wenn Birgit nicht so konsequent gewesen wäre, am 7. Mai 2008, dann hätte ich wahrscheinlich noch nicht aufgehört mit dem Alkohol. Weil meine Frau sehr konsequent ist. In vielen Dingen. Und das wusste ich. Und ich wusste, Frank, wenn du dich da nicht änderst, dann wird sie gehen. Ich wusste nicht, wie ich das am nächsten Tag hinkriegen soll. Und ich weiß nicht, ob Leute unter euch sind, die das Thema Sucht im Leben haben. Aber das war der Punkt, wo Gott mich gepackt hat. Und da durfte ich von Birgit so viel lernen. Das Thema Konsequenz. Meine Kinder, Timo und Dennis, mit welcher Begeisterung die dabei sind. Die nicht immer fragen, ah, das müssen wir jetzt alles planen, keine Ahnung, wie geht das, wir machen das einfach, wir kriegen das hin. Mit der Jugend, mit den Terminen, mit dem Tanzen. Wir kriegen das hin. Und ein Buch, was mich in letzter Zeit besonders beschäftigt hat, das hat Birgit mir in die Hand gegeben, nachdem wir diesen Gottesdienst oder diesen Abend hatten zum Thema Leid. Kennt jemand Joni? Joni? Joni ist ein junges Mädchen gewesen, ist ein bisschen älter wie ich, ist jetzt knapp 60. Und wie ich in der Jugend war, ging diese Information rum, da ist ein Mädchen mit 17 Jahren ins Wasser gesprungen und mit dem Kopf auf einen Stein aufgeschlagen und ist querschnittsgelähmt. Und Joni hat über diesen Unfall Gott gefunden. Das ist jetzt über 40 Jahre her. Und Joni hat ein neues oder hat einige Bücher geschrieben, aber eins hat sie geschrieben, das heißt Sehnsucht nach Heilung. Und sie hat sich das so oft gewünscht, warum heilt Gott mich eigentlich nicht? Ich sitze hier in diesem Rollstuhl und möchte für Gott so viel tun, aber er heilt mich nicht. Er heilt mich nicht. Und vor 7 Jahren sind die Schmerzen chronisch geworden. Man muss sie jede Nacht drehen. Sie kann teilweise nicht mehr sitzen. Und in der Situation hat sie das Buch geschrieben. Und Joni hat gesagt, ich weiß nicht, warum Gott mich nicht heilt. Ich war schon in so vielen Heilungsgottesdiensten. Und wir haben zu Gott gefleht und er hat es nicht getan. Und ich bin in dem Rollstuhl wieder nach Hause gefahren und war einer von denen, die nicht geheilt wurden. Und damit muss ich jeden Tag leben. Und Joni hat ein Beispiel in dem Buch. Wir sind wie ein Karton. Wir wünschen uns, dass das alles immer schick ist. Dass alles immer gut ist. Und dass wir auch nach draußen gut aussehen. Dass wir unser Gesicht wahren. Dass wir gesund sind. Dass unser Leben gut funktioniert. Aber so ist es oft nicht. Und Gott heilt auch nicht immer. Wir leben noch in einer gebrochenen, gefallenen Welt. Wir werden mal in einer anderen Welt leben. Und weißt du, wer deine Tränen abwischen wird? Weißt du, was da steht in Offenbarung? Gott wird alle Tränen abwischen. Gott, er wischt deine Tränen ab. Hast du dir das schon mal überlegt? Da kommt nicht irgendeiner. Gott ist derjenige, der deine Tränen abwischen wird und alles wird gut. Aber heute, hier, heute ist es noch anders. Heute sehen wir manchmal so aus. Heute sehen wir so aus. Dieser Karton ist vielleicht mal hingefallen. Der ist mal kaputt gegangen und man musste ihn flicken. Und es gibt andere Kartons, die sehen besser aus. Und Joni sagt, ich bin so ein Karton. Ich sitze im Rollstuhl. Ich kann nicht mehr so viel machen. Aber das, was in mir drin ist, das ist unendlich wertvoller. Und das sind die Werte, über die wir reden, nachdenken und für die wir leben als Christen. Es kommt nicht auf die Verpackung an. Es ist wichtig, dass wir die Dinge gut und klar und rüberbringen, auch in Gottesdiensten. Aber letztendlich kommt es auf die Verpackung an. Und Joni hat einen Dienst aufgebaut. Sie schicken weltweit Rollstühle dahin, wo man keine Rollstühle kaufen kann. Und sie fahren in diese Länder und schrauben die Rollstühle zusammen für behinderte Menschen, für behinderte Kinder, damit diejenigen, die sich auf allen Vieren durch die Gänge ziehen, da leben Menschen in Indien zwischen zwei Straßen in Tunneln, Behinderte von ihren Eltern ausgesetzt. Und da gehen sie hin und bringen die gute Botschaft weiter. Und das machen sie wie? Indem sie ihnen helfen. Zwei Hände. Wir haben einen Blick in den Himmel aber wir leben immer noch hier auf dieser Erde. Und ich frage dich heute Morgen, was willst du für ein Mensch sein? Willst du so leben, dass du immer mehr der bist, zu dem Gott dich schon längst gemacht hat? Im 1. Petrus 1, Vers 15 steht, der heilige Gott hat euch dazu berufen, ganz ihm zu gehören, nach ihm richtet euer Leben aus. Amen.